Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Nach einer schönen, wenn auch kurzen Sommerpause bin ich zumindest hier im Norden Deutschlands im absolut tiefsten Herbst schon angekommen. Das heißt, das zweite Halbjahr auch hier im Podcast ist absolut eingeläutet, so dass wir uns jetzt, nachdem wir aus Ilmenau kommen, also aus einer Bachelor-Doppelfolge im August, eben uns mal den Master angucken. Dafür reisen wir heute an die RWTH Aachen, um dann im Dezember unser Jahr mit einer Perspektivfolge, könnte man schon fast sagen, zu beenden. Das heißt, im Dezember werden wir uns damit beschäftigen, wo startet man dann eigentlich, wenn man jetzt ein Studium beendet hat. Natürlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wir werden uns mit der Promotion näher beschäftigen und hier junge DoktorandInnen dazu befragen, warum vielleicht genau die Entscheidung auf eine Promotion gefallen ist, wie sowas abläuft, worauf man achten kann, was sie uns so empfehlen. Heute aber und auch in der nächsten Folge gucken wir uns erst nochmal den Master an. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle eingeschaltet habt und bin ganz gespannt. Ich freue mich, dass unsere Gäste hier sind. Wir haben hier drei junge MasterstudentInnen, die uns einen kleinen Einblick in ihre Studienzeit gewähren. Und dann haben wir einen uns nicht ganz unbekannten Dozenten hier auch zu Gast. Herzlich willkommen und ich würde sagen, wir starten, wie wir hier immer starten, mit einer kleinen schönen Vorstellungsrunde. Hallo Luise.
Hallo, also wie gesagt, ich bin Luise. Ich komme ursprünglich aus Oelde, das liegt in der Nähe von Bielefeld und stehe jetzt seit über 4 Jahren in Aachen Elektrotechnik. Bin 22 Jahre alt.
Oh. Hallo und vielen Dank, dass du heute dabei bist. Dann haben wir hier noch Tim sitzen, der sich, und ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt, aus Spanien, aus seinem Auslandssemester heute mal dazu geschaltet hat.
Ja, Hallöchen auch meinerseits. Genau, ich bin gerade in Spanien, aber kurz zu mir. Ich bin Tim, ich habe auch mit Luise zusammen angefangen. Studiere jetzt auch im Master Elektrotechnik mit Vertiefungsrichtung Medizintechnik und freue mich hier zu sein. Danke.
Dann haben wir hier noch Immo sitzen. Hallo Immo.
Hallo, ich bin Immo, 28 Jahre alt, komme auch aus dem westlichen Niedersachsen und habe tatsächlich meinen Master jetzt vor 1,5 Wochen abgeschlossen.
Ja, Gratulation dazu. Und dann haben
Dankeschön.
Ich habe es ja schon angeteasert, einen alten Bekannten, könnte man fast sagen, für all unsere Podcast-ZuhörerInnen sitzen. Hallo Markus, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo zusammen, alles klar. Ja, ich bin Markus Lüken, Arbeitsgruppenleiter am MEDIT in Aachen. Jetzt seit mittlerweile 4 Jahren. Ich habe davor auch promoviert hier in Aachen und studiert, auch Elektrotechnik studiert zuvor und habe in meiner Arbeitsgruppe an der einen oder anderen Ecke irgendwie mit Luise, Tim und Immo zu tun.
Schön, Markus, dass du wieder dabei bist. Zu Beginn habe ich einmal erzählt, wo wir in diesem Jahr noch hin wollen. Das heißt, heute eben ein Masterstudium und in der nächsten Folge eine Promotion. Wir kommen ja aber von der Schule und auch von einem Bachelorstudium. Und natürlich interessiert es mich trotzdem, also gerade weil ihr eben auch schon im Master seid, für euch stand fest, nach dem Bachelor, ich möchte das noch vertiefen, ich möchte da weitere Expertise sammeln. Wie seid ihr überhaupt auf euer Studium gekommen? Was waren vielleicht Beweggründe, weshalb ihr gesagt habt, boah, der Bachelor interessiert mich schon und dann möchte ich auf jeden Fall jetzt auch noch einen Master machen. Vielleicht möchte ich mich eben irgendwo spezialisieren, wo vielleicht auch. Luise, was war es bei dir?
Ja, also ich muss sagen, für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich auf jeden Fall studieren möchte. Was ich dann genau machen wollte, das hat sich so, würde ich sagen, in der Oberstufe dann so klargestellt. Also ich wusste schon immer, Naturwissenschaften sind so mein Ding und dann habe ich noch zwischen verschiedenen Richtungen geschwankt. Dann wurde mir empfohlen, erst einmal ein bisschen breiter aufzustellen und dann sich lieber später zu vertiefen. Und dann habe ich mich halt für Elektrotechnik entschieden, fand ich schon immer sehr interessant. Und in Aachen hat man halt auch die verschiedenen Vertiefungsmöglichkeiten und dementsprechend hat mich das dann sehr angesprochen. Und habe ich mich dann dafür entschieden.
Ich stelle mir natürlich die Frage, warum habt ihr euch für Aachen entschieden? Im Bachelor hatten wir einen recht kleinen Standort mit Ilmenau und das war relativ oft auch Thema, dass sie eben gesagt haben, gerade das Kleine, vielleicht auch Feine, hat sie da gereizt. Gerade die kleineren Studiengruppen haben vielleicht auch die Möglichkeit, eben deutlich enger zusammenzuwachsen, auch mit Dozenten und Dozentinnen vor Ort. Was war dann für euch der Grund zu sagen, nee, Aachen, das soll auf jeden Fall unser Standort sein? Tim.
Ja, also für mich war es wichtig, dass ich in der Nähe von meiner Heimat bleibe. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf und da ist Aachen jetzt nicht so weit weg. Dann war es für mich, dass ein Freund von mir schon in Aachen studiert hat. Ich also schon Einblicke in sein Studium in Aachen bekommen konnte. Und natürlich hat man dann auch eine Bezugsperson, die schon in Aachen ist, schon eine Person, die man kennt, um da gut reinzukommen. Und dann lag es für mich nahe, dass ich probiere, ja auch in Aachen zu studieren.
Ja, Immo, wie war es bei dir?
Also bei mir war es so, ich habe mich damals, oder meine Freundin und ich haben damals überlegt, wo wir zusammen studieren können. Und Aachen war dann eine von einer Auswahl von Städten, darunter zum Beispiel auch Hannover. Schlussendlich ist es Aachen geworden, weil meine Freundin hier einen Studienplatz bekommen hat. Und wir hatten beide keine Angst vorm Neuanfang, etwas weiter weg von zu Hause. Ja.
Jetzt ist es hier im Podcast ja inzwischen gar kein Geheimnis mehr, dass ich selbst in einem völlig anderen Fachbereich oder Fachbereichen studiert habe. Und trotzdem ist es hier zu mir bis in den Norden hochgeschwappt, dass gerade Aachen durchaus ein total attraktiver Studienstandort eben genau für eure Studienfachrichtung ist. Und dass das inzwischen auch unheimlich viel Prestige schon mit sich bringt, zu sagen, ich habe eben Elektrotechnik beispielsweise an der RWTH Aachen studiert. Und dort eben auch dann abgeschlossen. Markus, was habt ihr denn überhaupt für Spezialisierungen, beziehungsweise was würdest du jetzt aus deiner Sicht sagen, das macht unseren Standort einfach aus oder auch das hat dazu geführt, dass wir inzwischen oder eigentlich ja auch schon eine ganze Weile so einen tollen Ruf hier genießen?
Ja, also gerade in der Medizintechnik, da haben wir zwei Vertiefungsrichtungen, eine im Master, die dann direkt gewählt wird, eine im Bachelor, die dann erst ab dem vierten Semester gewählt wird. Und ich denke, für Aachen spricht, dass wir zumindest in der Medizintechnik hier eine sehr, sehr breite Zusammenarbeit mit dem Klinikum auch haben. Wir haben Anknüpfungen an unterschiedliche Kliniken im Universitätsklinikum und daher eben auch einen relativ guten Einblick in die unterschiedlichen Fachdisziplinen. Und ich denke mal, das ist etwas, was für Studierende auch immer mal wieder in der Lehre positiv auffällt, dass man da auch relativ viele Anknüpfungspunkte hat und daneben auch ein relativ breites Feld auf der technischen Seite bedienen kann.
Also du würdest dann sagen, gerade die Praxisnähe, die bei euch auf jeden Fall möglich ist, das ist quasi schon ziemlich attraktiv und ein ausschlaggebender Punkt, warum Aachen so attraktiv ist. Und so ist dann auch der Master bei euch aufgebaut, dass halt möglichst viel schon praxisnah gearbeitet werden kann, zusätzlich eben zu einer theoretischen Seite. Klar, wahrscheinlich aber auch gerade im Bachelor als Fundament.
Genau, also die Mitarbeit in Forschung, das ist bei uns auch immer vorgesehen, im Rahmen von Abschlussarbeiten beispielsweise oder auch im Rahmen von HIWI-Tätigkeiten, im Rahmen von Projektarbeiten versuchen wir eigentlich die Studierenden schon relativ gut mit einzubinden in unsere Forschungsprojekte. Das macht so ein bisschen die praktischen Aspekte aus. Aber dann auf der anderen Seite eben auch wirklich die Anwendung im klinischen Alltag, sage ich jetzt mal. Auch wenn das bei den Studierenden jetzt vielleicht noch nicht immer direkt ankommt. Also es ist doch eher selten der Fall, dass Studierende dann direkt am Patienten oder an der Patientin stehen, sondern dass man über Ecken dann doch mal zumindest mit Daten zu tun hat, die tatsächlich am Patienten, an der Patientin erhoben wurden, dass man Videodaten auch zu Gesicht bekommt beispielsweise oder ja Ähnliches, wo man wirklich merkt, dass man hart am klinischen Alltag auch arbeitet.
Ja, jetzt musste ich gerade bei Luises Antwort, als es darum ging, wie du überhaupt zu deinem Studium gekommen bist im MINT-Bereich, an die SchülerInnen-Folge zurückdenken. Das war nämlich ganz spannend, weil alle vier zwar total für Naturwissenschaften brannten, auch zwei schon ja, relativ konkret wussten, in welche Richtung es irgendwann gehen soll. Als ich dann aber Biomedizintechnik angesprochen habe, ja, da war es dann irgendwie so, ja, klingt spannend, aber ist auch irgendwo ungreifbarer für mich. Ich habe dann auch wahrscheinlich gedacht, gut, liegt vielleicht daran, dass es halt nicht als konkretes Schulfach so im Kopf ist. Jetzt habe ich mich aber gefragt, du meintest ja, du hast dich jetzt dafür entschieden, du hast dich jetzt darauf spezialisiert oder du spezialisierst dich jetzt in deinem Master gerade darauf. Dafür hast du dich wahrscheinlich irgendwie belesen, informiert. Was hast du gemacht? Wie bist du daran gegangen? Sowohl jetzt vor deinem Master, wenn es quasi darum ging oder wenn es darum geht, sich eben eine Spezialisierung auszusuchen. Wie bist du denn aber auch überhaupt auf Elektrotechnik gekommen?
Also dazu muss ich sagen, dass ich ganz früher auch noch früher mal Ärztin werden wollte. Dann habe ich aber gemerkt, dass die würde mir so als Beruf eigentlich eher nicht so liegen. Ich möchte eher was Technisches machen. Und da liegt ja dann die Überlegung nahe, das zu kombinieren. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt. Ja, es gibt auch so medizinisches Ingenieurwesen. Das kann man zum Beispiel in Lübeck studieren. Aber dann ist man halt schon relativ eingeschränkt, würde ich sagen. Also man spezialisiert sich von Anfang an darauf. Und wie gesagt, da wurde mir dann im Rahmen einer Potenzialanalyse, die wir mal in der Schule gemacht haben, geraten, lieber breit anfangen und dann spezialisieren. Und dann habe ich halt geguckt, was kann man in Kombination mit Medizin machen. Da ist mir dann halt Elektrotechnik ins Auge gesprungen. Und dann habe ich mich halt weiter informiert, wie kann man das, also wo kann man das machen? Welche anderen Vertiefungsrichtungen gäbe es noch, falls man sich irgendwie doch noch anders entscheidet? Zum Beispiel hatte ich dann auch zwischendurch überlegt, lieber Energietechnik zu machen. Das ist hier in Aachen auch möglich. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt sehr zukunftsorientiert ist. Genau, aber schlussendlich habe ich mich dann wieder für Biomedizin entschieden.
Jetzt gibt es natürlich immer überall irgendwo Vorurteile und natürlich gibt es auch Vorurteile gegenüber einem Studium der Elektrotechnik oder der Biomedizintechnik. Um mal eins rauszunehmen, wir haben das auch schon ein paar Mal hier erörtert im Podcast, deshalb will ich gar nicht unbedingt fragen, ob ihr das auch damals im Kopf hattet oder ob das für euch irgendwo ein Ausschlusskriterium beziehungsweise das ja offensichtlich nicht, aber ob das quasi mit reingespielt hat in die Entscheidungsfindung, mache ich es nicht. Ich würde euch aber tatsächlich an der Stelle fragen, wie würdet ihr vielleicht dagegen argumentieren oder wenn ihr sagt, nee, da ist schon auch irgendwo was dran, was würdet ihr für Tipps oder Ratschläge nach draußen geben, um es mal konkreter zu machen? Ich habe schon ein paar Mal gehört, selbst auch hier im Podcast, ja, das ist halt so ein schwieriges Studium und es ist so anspruchsvoll und man muss halt einfach richtig, richtig viel geben, sich anstrengen, Zeit hinein investieren und vielleicht studiere ich dann halt einfach was ein Tick leichter ist, was einfacheres. Auf der anderen Seite bin ich immer der Meinung, dass jedes Studienfach irgendwo eine Herausforderung mit sich bringt und nicht jede Person in allem universell sozusagen gut wäre, sondern dass es auch was sehr Individuelles mit sich bringt. Wo hat man eben seine Stärken? Wo sind die eigenen Fähigkeiten und Begabungen? Und jetzt nehme ich vielleicht ein bisschen meine Antwort schon vorweg, aber was würdet ihr Leuten, die jetzt vielleicht gerade den Bachelor in der Tasche haben und eben mit dem Master starten wollen würden, was würdet ihr denen so als Tipp mitgeben? Tim, was würdest du nach draußen sagen? Mit dem Bachelor und ja auch schon in dem Master, teilweise eben mit deinen Erfahrungen, wie ging es dir im Studium?
Also ich würde sagen, der Bachelor war teilweise sehr anstrengend. Also es gab Fächer, die waren dafür da, um einfach auszusortieren, wo dann die Klausur am Ende dementsprechend schwieriger war. Da hieß es wirklich einfach nur durchhalten, eine Lerngruppe finden, seinen Lernstil finden, seinen Lerntyp finden und dann irgendwie da durchkämpfen. Ja, ich würde sagen, wenn man diese Grundlagenfächer einmal hat, dann wird es eigentlich nur noch cooler in dem Studium. Ich verstehe, wenn Leute sagen, dass das schwierig ist und ja, man muss vielleicht auch eine hohe Frustrationsgrenze haben, weil man vielleicht Sachen nochmal machen muss oder 10-mal erklärt bekommen muss, bis man es versteht. Aber wenn man diese Grundlagenfächer hat und dann diese Bausteine benutzen kann und damit dann zum Beispiel Master Medizintechnik zu machen und dann auch ja mit dem Wissen etwas zu kreieren, oder dann weiter Verständnis zu sammeln in dem Fachbereich, da lohnt es sich einfach am Ball zu bleiben.
Glaubst du denn, es ist eine ganz gute Vorbereitung auf eine potenzielle Forschungskarriere generell? Also da geht es ja auch darum, dass man immer wieder an gewisse Frustrationsgrenzen kommt und die überwinden muss. Also für unsere jüngeren ZuhörerInnen da draußen, natürlich funktioniert in der Forschung eben nicht alles super top, geradlinig und geht genauso auf, wie man sich das vorstellt, sondern Dinge gehen halt auch mal schief, beziehungsweise Dinge funktionieren gar nicht und man muss immer wieder neu adjustieren und muss vielleicht auch eben diesen Schritt von ich habe mir das und das erhofft und das erwartet immer wieder vornehmen, beziehungsweise erlebt den immer wieder, bis dann irgendwann Erkenntnisse kommen. Glaubst du also, diese Frustration mit Prüfungen, die man nicht besteht oder mit Dingen, die man vielleicht nicht sofort versteht, die einfach ewig brauchen, wo man wirklich intensiv lernen muss, das ist ja auch schon eine Art von Frustration. Glaubst du, das ist da schon eine ganz gute Vorbereitung oder kann man dem dann doch nicht viel Positives abgewinnen?
Ich glaube, es ist mehr, dass bei der Uni der theoretische Aspekt, also wie theoretisch gelehrt wird. Bei uns ist, würde ich sagen, relativ wenig Praxis, gerade am Anfang. Und gerade die theoretischen Fächer wie Lehre und Mathematik, wo es wirklich darum geht, Sachen zu verstehen, helfen bei einer Forschungskarriere.
Ich will da vielleicht noch ergänzen, also Thema, was einfacheres studieren oder ist das Studium nicht zu schwer? Das ist ja auch eine sehr individuelle Frage. Ich hätte mich auch irgendwo einschreiben können, was in der normalen Bevölkerung, sage ich mal, als recht einfach klassifiziert ist, aber hätte mich dann sehr schwer tun können, weil es mich nicht interessiert. Dagegen ist mir Elektrotechnik vielleicht, was das angeht, einfacher gefallen. Also klar, das ist relativ anspruchsvoll. Irgendwann wird es auch sehr abstrakt, wenn es um elektromagnetische Felder und so weiter geht. Aber wenn man da wirklich Interesse dran hat und dafür brennt, dann klappt das bei den meisten Leuten auch.
Ja, ich glaube natürlich, dass Studiengänge je nach Standort natürlich auch anders aufgebaut sind. Und da wird Markus uns vielleicht gleich auch mehr zu sagen können. Je nach Standort kann vielleicht auch schon der Bachelor deutlich praxisbezogener aufgebaut sein und eben nicht so einen schweren Fokus auf der Theorie haben. Auf der anderen Seite, das kann ich hier von meinem Studium auch nochmal sagen, das richtig Spannende, wenn man das so sagen darf, war tatsächlich dann für mich erst im Master. Also auch in meinem Studium Geschichte, europäische Ethnologie, war das Bachelorstudium schon sehr theorielastig und auch auf unheimlich viel auswendig lernen und Fleiß ausgelegt, wo ich dann immer gesagt habe, ja, so das Studium, was mit Forschung, mit wissenschaftlichem Arbeiten zu tun hat, das hat halt eben im Master richtig begonnen, weil ich da das Gefühl hatte, jetzt werden meine Fähigkeiten in Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten so richtig gefordert. Also das Thema selber Thesen aufstellen, Dinge hinterfragen, das war im Bachelor einfach nicht ansatzweise auf dem Niveau und vielleicht brauchte ich das dann trotzdem aber. Also ich hatte natürlich auch Momente, wo ich mir gesagt habe, ich lerne das jetzt einfach auswendig und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das dann nie wieder brauche. Oder man macht hier einfach einen Schein, um diesen Schein zu haben. Warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Auf der anderen Seite kann ich vielleicht genau deshalb im Master dann darauf aufbauen. Also es scheint schon fachübergreifend dieses Phänomen zu geben. Ja, jetzt bist du ja am Ende, beziehungsweise ja nicht am Ende, sondern du hast deinen Master in der Tasche, Immo. Vielleicht magst du uns einmal mitnehmen. Ich meinte ja schon, viele hören uns auch zu, die jetzt gerade im Bachelor noch sind oder am Ende des Bachelors vielleicht sich doch für einen Standortwechsel interessieren, wo Aachen auch in Frage kommen würde. Wie ist denn so der Master bei euch aufgebaut? Was würde jetzt potenzielle StudentInnen erwarten, wenn sie sich bei euch einschreiben?
Wir haben verschiedene Kataloge, also und aus denen hat man eine relativ große Freiheit auszuwählen, welche Richtung man sich thematisch orientieren möchte. Man ist natürlich in gewisser Weise eingeschränkt, also jetzt bei uns im Medizintechnik-Master haben wir 5 Core-Module, also Kernkatalog-Module. Davon muss man 4 belegen. Also so viel Auswahl ist ja jetzt nicht, aber in den anderen Modulen ist schon ein bisschen mehr, anderen Modulkatalogen ist schon etwas mehr Wahlfreiheit. Und daher kann man auch wirklich sehr individuell dann entscheiden, in welche Richtung möchte ich hier gehen, was interessiert mich, ist Regelungstechnik eher mein Fall oder halt wirklich die Hardcore-Medizintechnik zum Beispiel. Ja.
Wenn wir jetzt einen Steckbrief oder sowas wie eine Ausschreibung machen würden, Wir haben ja jetzt schon ein paar Eindrücke gesammelt. Luise, die uns erzählt hat, was so ihre Intentionen waren, als sie sich überhaupt für ein Studium interessiert hat. Tim, der gesagt hat, ja, oh, man braucht vielleicht auch ein paar Fertigkeiten, um überhaupt so ein Studium durchzustehen. Was würdest du sagen, Markus, sind vielleicht Talente, Fähigkeiten oder auch eben Interessen, die Leute, potenzielle StudentInnen bei euch mitbringen sollten, wenn sie sich eben in Aachen einschreiben wollen?
Ja, also viele Punkte, glaube ich, wurden schon so ein bisschen angerissen. Zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, man braucht Spaß, das ist wahrscheinlich generalisierbar, an dem, was man macht, Spaß an der Elektrotechnik. Wir haben schon gehört, dass das Studium relativ theoretisch ist. Ich finde aber auch so rückblickend betrachtet, man braucht viele der Grundlagen schon hier und da immer mal wieder, um das letztendlich in die Praxis umsetzen zu können. Das hört man, glaube ich, gerade im Studium hört man das nicht so gerne, wenn man noch mitten im Studium steckt und die harten Fächer lernen muss oder reinkriegen muss irgendwie. Aber tatsächlich haben wir an vielen Stellen auch immer wieder mit den theoretischen Grundlagen zu tun. Die helfen ungemein einfach dabei, Zusammenhänge zu verstehen und dann auch einen Lösungsweg zu finden am Ende. Der andere Punkt, der wurde auch schon so ein bisschen angerissen, was man auch später im Forscherdasein benötigt, ist auf jeden Fall eine Frustrationstoleranz. Weil auch im Projekt es immer wieder vorkommt, dass man Rückschritte hinnehmen muss, dass man neu reagieren muss, dass man eventuell Auswege suchen muss, dass man Umwege finden muss oder was auch immer. Da bekommt man, ja, sei es jetzt von der Hardware, an der man gerade bastelt oder entwickelt, dass man da Rückschritte hat, dass etwas nicht so funktioniert, wie man sich es von vornherein vorgestellt hat, dass man da auch nochmal wieder ganz konzeptionell dran gehen muss. Oder bei den übergeordneten Themen, das ist was Studierende am Rande, glaube ich, schon auch mitbekommen, aber im Studium noch nicht so oft. Das sind beispielsweise regulatorische Arbeiten wie die Dokumentationspflicht beispielsweise, das können auch Veröffentlichungen sein, da gibt es auch hier und da Reibungspunkte oder Konfliktpotenzial, würde ich sagen, oder Konversationen mit Ethikkommissionen beispielsweise, die wir auch immer wieder führen müssen, um begründen zu können, warum wir denn unsere Messungen beispielsweise durchführen wollen.
Dieses Jahr hier im Podcast ist relativ schnell klar geworden, dass die Einschreibezahlen vielleicht nicht unbedingt so sind, gerade in Studiengängen wie jetzt der Elektrotechnik, wie man sich das vielleicht erhofft oder auch erträumt. Und teilweise sind Einschreibezahlen auch rückläufig. Glaubst du, es ist wirklich nur das Thema, das Studium ist so anstrengend? Also ich war beispielsweise super überrascht, dass vor allen Dingen zwei der SchülerInnen erzählt hatten, dass sie Eltern in ihrem wiederum FreundInnenkreis haben, die aktiv ihren Kindern davon abraten und sagen, nee, tu dir das nicht an, studier was Leichteres. Hätte ich überhaupt gar nicht für möglich gehalten. Also, dass das überhaupt ein Argument ist, kenne ich von meinen Eltern damals nicht so. Habe ich auch irgendwie um mich herum nicht so wahrgenommen. Was meinst du, was sind so Thesen oder was, ja, auch vielleicht Momente, die du in den letzten Jahren miterlebt hast, wo du das Gefühl hattest, ich glaube, das sind halt wirklich die Gründe, die dazu geführt haben, dass aktuell die Leute das nicht unbedingt primär auf dem Schirm haben, studieren wollen oder sich halt eben einfach für andere Studiengänge eher entscheiden.
Ich glaube, da die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Das Gute ist für uns in Aachen, merken wir das noch nicht so extrem, dass die Zahlen rückläufig sind. Wir haben eine relativ konstante Auslastung, muss ich teilweise sogar schon sagen, weil wir mit den Kapazitäten, die wir von der Fakultätsseite zur Verfügung haben, das heißt die Lehrstühle, die an der Vertiefungsrichtung Biomedizintechnik irgendwie beteiligt sind, das ist keine große Zahl. Wir sind relativ kleine Lehrstühle auch. Das heißt, wir müssen erstmal die Lehrleistung überhaupt aufbringen, um diese Zahl an Studierenden auch versorgen zu können. Und da sind wir gerade sehr gut ausgelastet. Also da haben wir noch nicht wirklich einen Grund, glaube ich, uns zu beschweren. Allgemein kriegen wir das auch immer wieder mit, durchaus, dass es ja, ich, also Schwierigkeiten würde ich, also Beschwerden eventuell hier und da mal, dass Vorlesungen eventuell zu theoretisch sind, dass die Lerninhalte, die vermittelt werden sollen, eventuell als unnötig empfunden werden oder als, ja, unnötig trifft es da wahrscheinlich schon am besten. Da fehlt es, glaube ich, einfach ein bisschen mehr an Kommunikation und auch an Vermittlung, dass auch diese Dinge Spaß machen können. Also per se würde ich nicht sagen, dass das Studium, also es ist ein schweres Studium, das auf jeden Fall, aber ich glaube, man kommt trotzdem durch jede Klausur durch und kann trotzdem, ja, also zumindest den Bachelor irgendwie so durchstehen, dass es dann auch wirklich im Master dahin geht, dass richtig anfängt, Spaß zu machen.
Ja, und man hat sich daneben spezialisiert. Also mein Eindruck ist, dass sowas wahrscheinlich zeitübergreifend schon immer ein Thema war. Also den einen Leuten ist das zu kompliziert oder es scheint ihnen zu kompliziert zu sein oder eben zu anspruchsvoll. Und dass jetzt in der Schule gesagt wurde, Mathe, Physik und Chemie, das ist super anspruchsvoll oder sehr schwer. Und dass vielleicht über Musik, Religion und Deutsch weniger gesagt wurde, das kenne ich auf jeden Fall aus meiner Schulzeit auch. Ich habe aber das Gefühl, das sind eher andere Aspekte, die vielleicht gerade jetzt oder auch in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass Leute vielleicht ihre Perspektive eher in anderen Berufsfeldern sehen. Wo ich grundsätzlich schon vermehrt hier in dem Podcast gesagt habe, ich glaube, dass das einfach ein großes Kommunikations- bzw. Außenkommunikationsthema ist, weil viele junge Leute in den letzten Jahren gerade einen Beruf erlernen wollten oder einen beruflichen Weg einschlagen wollten, wo sie irgendwo auch noch einen Einfluss auf unseren Planeten haben, auf das gemeinschaftliche Zusammenleben, wo sie vielleicht irgendwas machen können, was verbessern können. Und da finde ich ja persönlich, hat Biomedizintechnik eigentlich alle Argumente auf seiner Seite, wenn ich so sagen kann, mehr oder weniger. Luise hat ja schon gesagt, sie wollte eigentlich Ärztin werden. Sie wollte quasi mit Menschen arbeiten, Menschen helfen, hat sich dann aber vielleicht aus individuellen Gründen, hat sie eben beschlossen, direkt Medizin, das ist es nicht. Ich kann es total verstehen. Ich kann zum Beispiel auch kein Blut sehen, keine Nadeln. Natürlich wäre ich dann nicht in den medizinischen Beruf gegangen, beziehungsweise zumindest nicht in den direkten Kontakt mit Menschen. Bei Luise war es so, dass sie gesagt haben, mich fasziniert aber das Thema. Ich möchte da in die Richtung was machen. Was gibt es noch? Also gehe ich einen technischen Weg und trotzdem arbeite ich ja irgendwo mit Menschen zusammen in einem medizinischen Rahmen. Also eigentlich bin ich da der Meinung, sind es wirklich gute Argumente zu sagen, jetzt ist unsere Zeit, damit kann man nach draußen gehen, da kann man noch so viel mehr machen, da wird es auch in Zukunft unfassbar viel Bedarf geben, da ist einfach super viel Potenzial, wenn man eben den Beruf der Biomedizintechnik beispielsweise wählt. Und dann zeigt man eben, wie du es auch schon gesagt hast, Markus, an den Bereichen, wo man sagt, ja, das ist jetzt sehr theoretisch, wo es dann aber im nächsten Schritt in der praktischen Anwendung diese Verknüpfung gibt, wo es eben landen würde. Immer, du hast auch genickt, was würdest du denn gern nach draußen sagen? Also wenn du jetzt sagst, okay, wenn du hörst, dass Menschen das eben nicht mehr so wirklich studieren wollen, berichte mal von deinem schönsten Moment im Master oder vielleicht auch von einem Moment, wo du sagst, das ist sinnbildlich für mich, mein Studium. Da ziehe ich Motivation raus. Gibt es sowas? Hast du da vielleicht einen Moment, wahrscheinlich auch mehrere? Manchmal kann man das auch gar nicht auf so einen Moment runterbrechen. Aber was würdest du sagen? Ja, was würdest du gerne nach draußen mitgeben?
Ja, also Werbetrommel bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich möchte nicht Leute zu einem Studium verführen, dass sie sich später gar nicht mögen. Der schönste Moment im Master war, glaube ich, dass ich, also das ist jetzt nicht ein Tag, eine Minute, sondern als ich halt wirklich gemerkt habe in den Modulen, wofür ich den Bachelor gemacht habe. Also im Sinne von, hier spezialisiert man sich jetzt richtig, es fängt an Spaß zu machen. Ist natürlich, also Bachelor hat zeitweise auch Spaß gemacht, aber der Master macht halt ein bisschen mehr Spaß. Und dass man dann wirklich gemerkt hat, alles klar, ich bin jetzt da, wo ich sein möchte. Ich glaube, dieser Moment kann ich jetzt nicht auf einen Tag zurückdatieren, aber das ist, glaube ich, das, was im Master am schönsten ist oder war.
Ja, glaube ich. Also wenn diese ganzen vielen Puzzleteile, die man im Bachelor sozusagen gesammelt hat, plötzlich ein Ganzes ergeben.
Genau.
Und man es eben dann anwenden kann. Das ist schon ein großer Moment, also einfach ein großer Aha-Moment. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht nochmal zurück zu Aachen. Ich fand es ganz interessant, weil ich ja eben hier Kiel sehe. Das ist jetzt nicht der allergrößte Standort oder wollen wir mal sagen, Kiel ist jetzt nicht die größte Metropole, aber dann doch, glaube ich, als Unistadt ganz groß. Und bei mir war es so, im Einfach, in Geschichte beispielsweise, da waren 4000 StudentInnen und in meinem anderen Fach, in Medienwissenschaften, dann im Master, da waren wir nur 25 zugelassene StudentInnen. Und von daher habe ich sozusagen sowohl die Perspektive, wie es in super vielen vollen Hörsälen ist, zu studieren, sehr anonym, und auf der anderen Seite kenne ich aber auch die Situation, dass man mit Leuten studiert, die man mehr oder weniger jeden Tag sieht. Wie ist das für euch? Wie war das bei euch jetzt im Master? Ist man dort auch kleiner und irgendwie intimer miteinander? Hat dann eine ganz andere Lernatmosphäre? In der Bachelor-Folge, da wurde wirklich sehr davon geschwärmt, von eben genau dieser Atmosphäre, wie schön das ist, wenn man eben immer die gleichen Leute sieht. Und wie vertraut man dann eben miteinander lernen kann, wie offen man vielleicht auch in den Kursen miteinander umgehen kann, wie viel besser man vielleicht auch seine Meinung sagen kann und eben dann arbeiten kann, weil man einfach einander eher vertraut oder beziehungsweise vielleicht nicht ganz so viele Hemmungen hat als in so einem anonymen Rahmen. Wie ist das bei euch in Aachen? Seid ihr auch eng mit den DozentInnen im Austausch oder ist das eher schwieriger möglich? Was hat sich da vielleicht auch bei euch im Master verändert, was im Bachelor noch nicht so war? Tim?
Also ich meine, im Bachelor saßen wir auch in riesigen Hörsälen zusammen. Das hat sich dann ein bisschen verändert, nachdem man dann, es war schon im Bachelor so, als wir im fünften Semester die Vertiefungsrichtung gewählt haben, dann wurde es auch schon deutlich weniger oder waren deutlich weniger Studenten in einem Raum. Und dann im Master wurden es noch mal weniger. Ich hatte jetzt letztes Semester eine Vorlesung, da waren wir vielleicht 6 Leute. Und ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall deutlich intensiver lernt. Besser weiß ich es nicht, aber deutlich intensiver. Und vor allen Dingen fand ich die Atmosphäre anders in dem Hörsaal, in dem wir dann waren oder in dem Seminarraum, weil man einfach das Gefühl hatte, deutlich persönlicher zu sein und vor allen Dingen das Gefühl hatte, besser Fragen stellen zu können. Wenn man eine Sache nicht verstanden hat und du sitzt im Hörsaal mit, keine Ahnung, 400 Leuten und dann fragst du vielleicht eine Frage nicht, die dich aber davon abhält, das Thema ganz zu durchdringen, wo du aber, wenn du im Hörsaal sitzt mit 6 Leuten, schon das Gefühl hast, diese Frage stellen zu können. Und ich glaube, das ist der wesentliche Point, was sich da verändert hat.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Monique, die ganze Zeit, würdest du das alles bestätigen? War das bei dir auch so?
Ja, also der Bachelor ist wesentlich anonymer. Also Mathe haben wir zum Beispiel mit den Physikern zusammen. Damit füllen wir den größten Hörsaal hier in Aachen. Ich glaube, das sind fast 2000 Leute im Online-Lernraum, dass die jetzt nicht alle zur Vorlesung kommen, ne? Und im Master wird das dann ein bisschen familiärer. Zum Beispiel jetzt Luise und Tim habe ich an einigen meiner Vorlesungen dann auch gesehen. Man ist quasi so ein Klassenverband irgendwann. Hab ja vorhin gesagt, wir haben hier im Medizintechnik-Master haben wir 5 Kernmodule, wovon man 4 wählen muss. Man sieht die Leute einfach wieder. Und geht dann auch von Vorlesung zu Vorlesung zusammen, in die Mensa zusammen und lernt die Leute dann auch ein bisschen besser kennen als im Bachelor, wo man dann halt eine Auswahl aus, weil ich glaube aktuell Erstis haben wir über 1000, also da kann man gar nicht alle kennen.
Okay, also wie ist denn da dann die Quote? Also es ist natürlich eine fiese Frage und ich will gar nicht explizit fragen, wie hoch ist eure Abbruchquote, beziehungsweise wie viele schaffen es denn dann überhaupt in den Master, aber natürlich ist es ganz normal, dass die Leute, die mit dem Studium anfangen im Bachelor, nach und nach weniger werden. Die einen scheitern irgendwo dann doch an den Prüfungen, die anderen merken im Studium, das ist es nicht, ich wechsle nochmal. Wieder andere haben vielleicht privat ganz individuelle Themen, wo sie für sich einfach erkennen, entweder ist das Studium grundsätzlich nichts für mich oder das Studium ist jetzt gerade nichts für mich. Das kann man, glaube ich, aber auch studienübergreifend sagen. Also das kenne ich zumindest auch von mir. Kann man denn bei euch so Pi mal Daumen irgendwie eine Quote erkennen? Wie viele Leute machen dann nach ihrem Bachelor bei euch auch noch den Master? Bleiben viele? So ein Drittel?
vielleicht einfach von meiner Erfahrung. Ich hatte ja das in der Vertiefung gewählt, Medizintechnik, und ich habe eigentlich von keinem gehört, der dann seinen Master woanders gemacht hat oder aufgehört hat zu studieren. Fast alle sind dadurch, dass du, wenn du einen Bachelor in Aachen machst, auch eine Übernahmegarantie bekommen hast, haben fast alle auch das Masterstudium dann an der RWTH weitergemacht. Das Einzige, was dazu kam, wie es kam, eine neue Vertiefungsrichtung dazu, ich glaube Automatisierungstechnik ist das, wo dann einige gesagt haben, die Vertiefungsrichtung gibt es im Bachelor nicht, die würde ich aber gerne dann für den Master machen, haben also die Vertiefung gewechselt, aber es waren dann auch viele, die in derselben Vertiefung weitergeblieben sind, wie zum Beispiel Luise oder Immo, wo man dann einfach zusammen weitergeblieben ist, weitergemacht hat.
Ja, sag mal, du bist ja jetzt im Ausland und machst gerade dein Auslandssemester. Und ich hatte das in der Bachelor-Folge auch schon mal angesprochen, weil ich das einfach an sich unheimlich cool finde, wenn man das macht. Ich war selbst auch im Ausland, damals aber im Bachelor. Allerdings, war es bei mir nicht ganz so warm wie bei dir jetzt in Spanien wahrscheinlich. Ich war in Schweden. Und da habe ich Leute kennengelernt aus anderen Ländern, beispielsweise Frankreich, Spanien, aber auch, die ihr Auslandssemester wirklich verpflichtend an ihren Universitäten im Studienprogramm vorgeschrieben haben, beziehungsweise wo es einfach gerne gesehen, beziehungsweise vorgesehen ist, dass man das eben macht. Teilweise sogar auch zusätzlich noch ein Auslandspraktikum, weil sie einfach für sich sagen, es ist wichtig, sich international aufzustellen und die jungen Leute eben ihre Eindrücke da machen zu lassen. Ja, die sagen einfach für sich, das ist eine Erfahrung, das muss sein. Wie ist das bei euch? Ist das quasi ein Erasmus-Angebot für alle, die eben Bock drauf haben? Was für Länder bzw. Städte haben dich da vielleicht gereizt? Oder ist es auch so, dass das auch bei euch gern gesehen bzw. im Studienverlaufsplan vorgeschrieben ist, dass ihr ein Auslandssemester oder eben dieses benannte Auslandspraktikum macht?
Also ein Auslandssemester muss man jetzt nicht machen. Mich hat es einfach interessiert, vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit hat, woanders zu studieren und einfach mal andere, ja, Sichtweisen auf das Studium kennenzulernen. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel in Spanien, in Madrid. Das ist ein ganz anderes Studieren, als was ich kennengelernt habe an der RWTH, dass wir wöchentliche Abgaben haben, aber dass wir auch sehr, sehr praktisch arbeiten, dass wir immer, ist quasi so zweigeteilt. Und man hat eine Vorlesung über die theoretischen Aspekte, und der zweite Teil der Vorlesung, der geht man in ein Labor und überprüft es dann experimentell oder schaut sich dann Sachen an. Und man bekommt einfach andere Anreize, wie Studieren funktioniert und auch einen anderen Point of View auf das Thema Elektrotechnik. Also hier gibt es glücklicherweise auch die Vertiefung Medizintechnik. Da wird Medizintechnik einfach aus einem anderen Blickwinkel gelehrt und super, super interessant, das mitzunehmen.
Ja, glaube ich total. Also ich weiß spätestens, wenn man dann in der Promotion ist, dass es da durchaus gerne gesehen ist, auch mal eine Auslandserfahrung zu machen. Und wenn es durch eine Forschungskooperation irgendwie entsteht oder wie auch immer, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen vielleicht 2 Monate, die man eben in einer anderen Forschungsgruppe mitforscht, mitarbeitet, vielleicht auch andere Arbeitsweisen einfach mal kennenlernen kann, so wie du es eben auch beschrieben hast, andere Perspektiven mal für sich sozusagen erschließt. Das, was ich hier so an der Technischen Fakultät in Kiel mitbekommen durfte, ist auch so, dass das wirklich viele in Anspruch nehmen. Also wenn dann nicht auch sogar länger bleiben. Wie ist das bei euch? So grundsätzlich habe ich mich generell auch gefragt, wann bietet sich das an? Wie viele Semester studiert ihr eigentlich im Master? 4 oder länger? Ich weiß, dass das bei uns immer ein Thema war, Auslandsaufenthalt, Bachelor oder Master, weil der Master ja recht kurz ist, haben sich relativ viele damals eher für den Bachelor entschieden. Du hast dich jetzt für den Master entschieden. Wie passt das da bei euch dann rein mit dem Auslandssemester?
Ich habe vor allen Dingen gehört, und das merke ich auch gerade, man ist im Master deutlich flexibler von den Kursen, die man wählen kann. Das heißt, basically alle Fächer, die ich hier mache, alle Credits, die ich hier mache, kann ich wieder zurück mitnehmen an die RWTH, und die werden mir da angerechnet. Es gibt hier natürlich Freiheiten, sich hier zu entscheiden, was man machen möchte. Immo hatte das eben schon kurz angerissen mit den Katalogen, die man hat. Man hat verschiedene Bereiche, die man füllen muss mit Credits. Und dadurch, dass man aus so einer großen Masse an Fächern wählen kann, ist es sehr, sehr leicht, sich Fächer zu suchen, die recht ähnlich dazu sind, die man dann einfach übertragen kann. Also das war der Grund, warum ich dann im Master gesagt habe, das zu machen. Genau. Aber da kann vielleicht Luisa auch noch was zu sagen. Ich meine, du hast dich ja jetzt, glaube ich, auch dazu entschieden, ein Erasmus-Semester zu machen.
Genau, also ich bin ab Januar dann in Norwegen in Trondheim und ich freue mich auch schon richtig darauf. Das wird bestimmt eine tolle Erfahrung. Nee, also insgesamt hat unser Master eigentlich 4 Semester, aber das Auslandssemester kann man sich jetzt beispielsweise auch als Urlaubssemester anrechnen lassen. Das heißt, wenn man trotzdem in Regelstudienzeit bleiben möchte, dann ist das ein guter Weg. Man muss 12 Wochen, soweit ich weiß, innerhalb des Semesters im Ausland sein, damit das dann als Urlaubssemester angerechnet wird. Wie Tim gesagt hat, die Möglichkeiten, dann auch Dinge mitzunehmen, sind, glaube ich, im Master wesentlich größer. Und natürlich hast du dann die Möglichkeit, nicht nur so Grundlagenfächer zu machen, sondern dann halt im ganzen Interessensgebiet zu wählen. So, ich denke, da ist man einfach ein bisschen freier.
Ja, wahrscheinlich bietet sich das durchaus auch schon an zu gucken, sind da vielleicht sogar potenzielle Forschungsgruppen oder Forschungsschwerpunkte, die ich dann für eine eventuelle Promotion für mich sogar sehen würde. Bleibe ich da oder gehe ich dann doch wieder zurück? Wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, ich bin zwar im Bachelor gegangen, aber ich hatte 2, 3 Leute bei mir im Studentenwohnheim, die tatsächlich in ihr Master in Biologie dorthin gegangen sind und dann auch für ihre Promotion gleich dort geblieben sind, weil sie da einfach Kontakte geknüpft haben und für sie strategisch quasi genau der richtige Moment war, das Auslandssemester im Master zu machen, nicht im Bachelor und dann auch eben dort zu bleiben und ihre Promotion in den dort quasi kennengelernten Forschungsgruppen zu starten. Ja, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, nicht, bei 6 Semestern, da hat man vielleicht mehr Zeit und da kann man sich das eben mal vornehmen, ins Ausland zu gehen, verstehe ich sehr den Sinn dahinter zu sagen, nee, ich mache das eben im Master, gerade wenn ich mich dann auch im Master schon spezialisiere und deutlich tiefer drin bin. Ja, Spanien kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber Norwegen, Luise, wird zwar kalt am Anfang, aber ist dann wunderschön. Und das erste Mal, wenn es ganz weiß ist, das ist ganz besonders gewesen. Also ich fand das ganz besonders, gerade da in diesem Dreiländereck Lappland, das war schon sehr beeindruckend. Jetzt komme ich nochmal zu einem kritischen Thema und vielleicht sagt ihr auch, es kommt uns zu den Ohren heraus, aber ich finde es trotzdem wichtig, und würde es dementsprechend hier gerne einmal ansprechen. Wir haben ja über ein paar Herausforderungen oder vielleicht auch Kritik, vielleicht auch Klischees oder Vorurteile bereits gesprochen, die man hier und da mal aufschnappt. Etwas, was ich immer wieder höre und auch vermehrt höre, ist das Thema Gender in den Studiengängen. Luise, das ist also ganz klar hier eine Frage an dich. Hast du das Gefühl, das ist noch ein Klischee, dass man irgendwie sagt, das ist so super männerlastig, das studieren viel, viel mehr Männer? Oder hast du das Gefühl, ja, stimmt schon, im Bachelor, da war das schon so, dass es deutlich mehr Männer gab. Jetzt im Master ist es eigentlich sehr ausgeglichen, gerade vielleicht mit der Spezialisierung Biomedizintechnik. Was sind da so deine Erfahrungen im Studium? Wie hast du dich da gefühlt? Oder ja, vielleicht konfrontiere ich dich jetzt auch das allererste Mal mit diesen eventuellen Vorurteilen.
Nein, also das hört man schon immer wieder, wenn man erzählt, was man studiert, kommt dann ein so, wie viele Frauen gibt es da so? Hast du dann nur einen Freundeskreis aus Männern? Und dazu muss man sagen, da ist schon was dran. Also es sind deutlich mehr Männer als Frauen. Allerdings würde ich jetzt sagen, dass sich das auch gebessert hat. Also ich kann das natürlich jetzt nicht so rückblickend sagen, aber ich würde schon behaupten, dass da einige Frauen auf jeden Fall sind. Also man ist nicht alleine. Und zum Beispiel in meiner Vorkursgruppe, da kenne ich Tim auch noch von, da hatten wir einen Freundeskreis aus so 10, 12 Personen und da waren dann halt 3 Frauen mit dabei. Also es gibt sie, man muss sie nur irgendwie finden, sagen wir es mal so. Und jetzt im Master ist es aber, würde ich sagen, schon besser geworden. Also auch mit der Vertiefungsrichtung würde ich behaupten, dass da der Frauenanteil in der Elektrotechnik höher ist. Also ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, da müsste man vielleicht jemand anderen fragen. Aber vom Gefühl her sind da auf jeden Fall mehr dabei. Und jetzt da am MEDIT, wo ich arbeite, würde ich behaupten, dass der Frauenanteil an Studentinnen eigentlich ziemlich hoch ist. Also da haben wir auf jeden Fall richtig viel Mädelspower mit dabei. das macht dann auch Spaß. Genau.
Ja, also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass jetzt gerade die Vertiefung in der Medizintechnik tatsächlich so ein bisschen ja eine Ausnahme auch ist, dass da wirklich viele Frauen sich einschreiben, teilweise eben auch mehr Frauen sich einschreiben, als das vielleicht Männer machen. Das ist aber eben in anderen Vertiefungsbereichen dann vielleicht doch nicht so und da trifft es dann eben zu und es ist kein Vorurteil bzw. Klischee, sondern einfach sehr nah an der Realität, dass es eben doch sehr männerlastig ist, Stand jetzt. Das finde ich an sich insofern beruhigend, kann man irgendwie nicht wirklich so sagen, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach sehr gesellschaftlich geprägt und vorgegeben ist. Also wenn man sich anguckt, was für Berufsbilder schon im Kindergarten oder in der Schule eben vorgegeben werden, dann sind das noch sehr, sehr klassische Berufe, die man kommuniziert und dann auch irgendwo in gewissen Geschlechterrollen mitgibt. Dann ist es vielleicht eher eine Lehrerin und eher ein Techniker. Also ich glaube, auch da kann man ganz, ganz viel machen, wenn man schon früh rangeht. Oder? Hier ist fleißiges Nicken, ja. Aber an sich ist es doch ein richtig schönes Feedback einmal an Markus natürlich, aber auch irgendwie ein schönes Statement nach draußen, dass es vielleicht gesellschaftlich nicht ganz klar kommuniziert wird, da noch deutlich mehr passieren könnte. Gerade als junge Frau vielleicht gar nicht unbedingt dieses Berufsfeld für sich so in Erwägung gezogen hat oder zieht, weil man das nicht so kommuniziert bekommt, dass es eben natürlich auch da ist. Ganz schockierend fand ich auch die Aussage, die wir dieses Jahr im Podcast hatten, dass einer inzwischen Professorin als junge Frau aktiv davon abgeraten wurde und gesagt wurde, Mensch, machen Sie doch lieber was Soziales oder was Kreatives. Und was ich dann ganz interessant fand, war, dass sie gesagt hat, also Elektrotechnik ist eigentlich der kreativste Beruf, den ich mir hätte vorstellen können. Und auch da nochmal eine ganz andere Perspektive mit reingebracht hat. Und ich glaube, das sind viele Stereotype. Und spätestens unsere Generation, so hoffe ich, kann dann bei der Sensibilisierung unserer eigenen Kinder, die wir eventuell irgendwie mal haben werden oder schon haben, ganz viel leisten, indem man dieses Berufsfeld, glaube ich, anders mitgibt. Und ja, also klar, ich kenne aktuell beispielsweise keine Kinderserie, wo ich jetzt die Elektrotechnikerin gezeigt bekomme. Aber das ist vielleicht auch einfach nur eine Frage der Zeit, bis da dann was kommt. Ich finde, aktuell gibt es auf jeden Fall viele Ansätze, da mehr zu machen.
Gibt aber gerade zwei tolle Kinderbücher vom VDE, die Elektroingenieurin.
Ja, das stimmt. Sind es diese Pixie-Bücher oder andere? Aber dann packe ich die hier auf jeden Fall schon mal in die Shownotes.
Pixie weiß ich nicht. Nee, vom VDE. Ich hab sie oben liegen. Ich kann sie gerade nicht zeigen, aber...
Aber dann packe ich die auf jeden Fall hier in die Shownotes. Ich weiß, dass vom VDE immer mal auch ein Pixie-Buch rauskommt und man kann sich das tatsächlich auch als Druckvorlage sozusagen herunterladen und dann selbst für Schulen oder eben Kindergärten nutzen. Ich glaube, da werden meist irgendwelche naturwissenschaftlichen Phänomene für Kinderaugen sozusagen faszinierend erklärt, um generell ein Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Berufen überhaupt zu wecken. Was ich ganz schön finde, ist, dass man da einfach sagt, der Ansatz ist ja, dass gerade die Kleinkinder irgendwie nach diesen ganzen W-Fragen im Kopf funktionieren. Heißt also, dieses Ganze, wie ist das, warum ist das vielleicht so, aus welchem Grund passieren eben gerade diese und jene Sachen. Und eigentlich ist das ja schon ein total guter Grundforschungsgedanke sozusagen, also dieses Fragestellen, Antworten dafür finden, Rätsel, die man selber eben nicht sofort lösen kann, irgendwo einen Ansatz dann eben finden, eine Lösung suchen und da eben zu sagen, man stärkt es schon im Kleinkindalter, statt vielleicht, ohne da jetzt eine gesellschaftliche Kritik draus zu machen, aber statt vielleicht durch schulische Systeme das abzutrainieren, sondern eher zu sagen, auch da sollte man praxisnah bleiben und die Kinder eher weiter supporten und unterstützen.
Ja, also ich denke auf jeden Fall. Also ich habe auch nicht das Gefühl, in irgendeiner Weise im Studium benachteiligt zu sein.
Ich würde das auf jeden Fall hier in die Shownotes packen mit dem Buch, die Elektroingenieurin.
Bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Klingt auf jeden Fall vielversprechend, bin ich
gespannt. Nur empfehlen, sich deswegen nicht abschrecken
zu lassen. Jetzt sind wir natürlich aber auch schon recht fortgeschritten in unserer ersten gemeinsamen Folge. Deshalb würde mich auch interessieren, wie du gerade aufgestellt bist, Immo. Wir haben das in der Bachelor-Folge gehabt, dass eine junge Bachelor-Studentin bzw. jetzt nicht mehr Studentin gesagt hat, mir reicht der Bachelor erstmal nach ihrem Abschluss. Unser Bachelor war auch so praxisnah aufgestellt, dass ich eigentlich wirklich jetzt gerne weiterarbeiten möchte und ich hatte dabei so viel Spaß und ich möchte da bleiben, ich möchte Geld verdienen. Master kommt für mich momentan einfach nicht in Frage. Ich gehe jetzt in die Schweiz, da habe ich gute Kontakte hin, ich bin da gut vernetzt. Vielleicht mache ich dann nochmal einen Master da oder ich komme auch wieder zurück, aber ich bin einfach schon sehr, sehr drin. Wie ist das bei dir?
Also ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass man nach dem Bachelor auch einfach Lust hat, jetzt was anzupacken. Ich glaube, ich bin auch noch ein bisschen Sonderfall. Ich habe vor meinem Bachelor eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker, eine handwerkliche, und bin deswegen wahrscheinlich noch ein bisschen anders aufgestellt als Kommilitonen ohne Ausbildung. Aber also ich hatte jetzt auch schon ein paar Bewerbungsgespräche und ich habe gemerkt, dass ich fachlich recht gut aufgestellt bin. Also auch in vielen Bereichen anfangen könnte. Man ist durch die Medizintechnik, kann man ja so sagen, eigentlich sehr breit aufgestellt Richtung Sensorik, Richtung Regelungstechnik und so weiter. Und das Gute ist ja, in der Medizintechnik hat man ja meist etwas strengere Vorgaben als in anderen Industrien. Dadurch kann man ganz gut adaptieren. Nee, also mir ging es nach dem Bachelor so, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin fachlich noch nicht fertig, ich möchte mehr lernen und deswegen mich auch für den Master entschieden habe. Ich habe auch Freunde, die sind nach dem Bachelor abgegangen und jetzt war ja die Frage noch Richtung Karriere, Forschung oder nicht, kann ich mir gut vorstellen. Also ich hätte Interesse, noch mehr zu lernen. Das kann man natürlich auch in der Industrie, mal schauen, wo es hinführt.
Jetzt hast du ja Forschung gesagt, das heißt in irgendeiner Form eine Forschungskarriere, eine Promotion. Was wünschst du dir da vielleicht auch? Also vielleicht jetzt im Master, wo es einfach auch drauf ankommt, wo man auf der Zielgeraden ist. Werdet ihr da gut abgeholt? Also was gibt es da so für Angebote vielleicht auch gerade in Aachen, dass ihr mal gucken könnt, wie man sich dann beruflich aufstellen könnte, Immo?
Ja, also genau. Man schaut halt ein bisschen, was gibt es überhaupt. Man muss natürlich als jemand, der von der Uni abgeht, auch erstmal einen Überblick über den Arbeitsmarkt kriegen. Als Bachelorand dachte ich, wenn ich jetzt Richtung Medizintechnik gehe, dann muss ich wirklich zu einer Firma, die Herzschrittmacher baut oder so, wie groß oder wie viele Spektren die Industrie dann eigentlich hat, merkt man dann doch erst, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Und ja, deswegen. Natürlich war jetzt auch in der Endphase meiner Masterarbeit nicht so viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, deswegen.
Ja, okay. Also das heißt, du bist momentan wirklich offen für alles, ob jetzt Industrie oder Forschungskarriere. Du guckst, was sich so ergibt. Ja. Aber würdest du dir da an sich mehr Unterstützung wünschen? Also hast du das Gefühl, so im Master oder gerade zum Ende des Masters, da wäre es irgendwie cool gewesen, einen Guideline zu haben? Wo kann man wie danach weitermachen? Wie kann man sich vielleicht auch forschungstechnisch aufstellen und vernetzen? Ich muss jetzt so ein bisschen an dieses VDE YoungNet auch denken und an deren Angebote, die haben das auf jeden Fall. Also natürlich gibt es auch durchaus schon Netzwerke, aber hast du die genutzt oder sagst du, ach Mensch, eigentlich ist es schon ganz praktisch und wenn Aachen da eventuell sogar mehr machen würde oder was anbieten würde, was es jetzt gerade so noch nicht gibt, das wäre schon ganz cool.
Also mir hat es an keinem Angebot gefehlt. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nichts wahrgenommen. Hier gibt es relativ viel in Aachen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Studiestätten ist. Hier gibt es zum Beispiel das Karrierecenter von der RWTH oder auch Karrieremessen, wo man aktiv hingehen kann, sich mit Firmen unterhalten kann. Und da kann man sich bestimmt informieren. Bei mir war es jetzt auch so, ich bin jetzt seit mittlerweile 4 Jahren am MEDIT, also am Lehrstuhl als Hiwi tätig. Das heißt, ich habe auch einiges an Einblick in Forschungsarbeit von den Leuten da bekommen. Das wäre auch mein Tipp, wenn man da wirklich Einblick haben möchte, sucht euch eine Hiwi-Stelle. Ich glaube, näher ans Institut kommt man nicht als Studi. Deswegen hat es mir an nichts gefehlt, aber vielleicht können da die anderen beiden mehr zu sagen.
Also an der Stelle nochmal ein guter Tipp quasi hier für alle, die im Studium sind, spätestens im Master zu gucken, ob irgendwo eine Hiwi-Stelle angeboten wird oder zumindest das im Blick zu haben, wenn eben gerade keine frei ist, dass man sich, sobald es wieder Bedarf gibt, drauf bewirbt. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch funktioniert, Markus. Hier klingt es so, als ob man sich eben ganz proaktiv drauf bewerben kann. Ich kenne das natürlich auch von anderen Standorten so, dass teilweise Hiwi-Stellen nicht vergeben werden durch eine Bewerbungsrunde, sondern dass DozentInnen quasi proaktiv primär auf engagierte StudentInnen zukommen. Das ist wahrscheinlich einfach super unterschiedlich und sehr individuell.
Also wir haben beides. Wir haben diese proaktive Bewerbungssituation, dass man an eine Adresse eben seine Bewerbung direkt schicken kann, initiativ. Und wir darüber auch aus diesem Pool unsere Hiwis dann auswählen. Ich habe jetzt nicht den Gesamtüberblick, aber ich denke mal, wir bekommen da ziemlich viele Bewerbungen auch dann irgendwie weiter vermittelt, dass wir die Leute, die ein Interesse haben, die Studierenden auch wirklich da in die Projekte irgendwie mit unterbringen können. Wir müssen natürlich selber auch sehen, dass wir das irgendwie finanzieren können. Das ist nicht immer einfach und wird tendenziell auch schwieriger. Wir müssen da teilweise recht kreativ werden, sag ich mal, wie wir das hinbekommen. Aber es ist natürlich auch für uns von Vorteil, das war jetzt, muss ich gerade mal kurz nachdenken, aber ich glaube bei allen dreien, bei Immo, Tim und Luise so, dass sie im Anschluss als Hiwi dann tätig werden konnten in dem Bereich oder mehr oder weniger in dem Bereich, wo sie dann auch ihre Abschlussarbeit geschrieben haben. Ist das richtig? Ich glaube schon, ja. Nicken.
Ja, so prinzipiell schon. Also ich hatte erst so als Zwischending noch was in der Lehre, aber...
Stimmt, genau. Also Lehre haben wir dann auch noch teilweise mit drin, aber es ist dann für uns natürlich auch von erheblichem Vorteil, wenn Studierende sich in der Abschlussarbeit in einer Thematik eingearbeitet haben und dann auf diesem Projekt direkt auch weiter mit anpacken können. Also ich glaube, das ist, ich habe es damals selber als Student schon so empfunden und empfinde es jetzt von der Gegenseite so, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
Ja, also ich habe nach meiner Bachelorarbeit angefangen, auch am Lehrstuhl zu arbeiten von Markus. Und ich muss sagen, ich habe einfach unfassbar viel gelernt. Dadurch, dass man nach dem Bachelor, oder ich hatte keine Ausbildung gemacht, ich hatte kaum Berührungspunkte mit praktischer Arbeit. Und dann wird man mit Problemen konfrontiert, die man dann probiert selbstständig. Oder mit ein bisschen mehr Hilfe von allen anderen Doktoranden, die da rumlaufen, zu lösen. Das hat einfach unfassbar viel gegeben. Ich habe so viel gelernt in diesem Jahr. War dann auch ein bisschen traurig, als ich das Erasmus-Semester begonnen habe und dann im Lehrstuhl aufgehört habe zu arbeiten, weil die Arbeitsatmosphäre mega war und man halt unfassbar viel gelernt hat von den ganzen Sachen, die man da tun durfte. Und dann tatsächlich auch, um vielleicht ein bisschen den Bogen dann zur Vorlesung zu spannen und theoretischen Inhalten, was Markus einmal angeschnitten hatte, gerade in der Medizintechnik, haben wir dann in den Vorlesungen super viele Sensoren kennengelernt, super viele Verfahren, wie man Sachen messen kann. Und dann am Medizintechnik-Institut zu arbeiten und dann tatsächlich so welche Applications aufzubauen, hat dann sehr viel auch für Verständnis gebraucht. Und dann hat man auch gesehen, warum man das eigentlich macht, warum lernt man das theoretisch, genau aus diesem Grund, um es dann praktisch auch drauf zu haben.
Markus, die letzte Frage geht an dich. Und zwar habe ich jetzt Immo gerade ja gefragt, was hat er so gemacht, um sich eben für seinen weiteren Weg zu informieren oder auch zu unterscheiden, oder was hat er auch vielleicht nicht gemacht? Das ist ja auch eine unheimlich individuelle Sache, wie man da rangeht und wie viel Unterstützung man sich am Ende auch holt. Welche Angebote gibt es überhaupt und wie bin ich denn dann am Ende selbst davor? Du bist jetzt ja nun schon lange in deinem Beruf, du hast dich entschieden, du bist quasi nicht mehr an der Stelle, wo man sich ja jetzt gerade informiert, vielleicht dann, wie geht so eine Forschungskarriere weiter, muss man irgendwie nochmal den Standort wechseln oder eben nicht, kann man in Aachen bleiben, klar, aber für dich ist relativ klar, dass das die Forschungskarriere ist, wo deine Leidenschaft ist und wo dein Herz auch für schlägt. Wie war es denn damals bei dir? Was hast du wahrgenommen? Wo hattest du das Gefühl? Das sind vielleicht auch Fragen jetzt, die gerade Masterstudentinnen öfter mal an dich herantragen, die genau an so einem Punkt stehen, wo sie wissen, der Master ist bald vorbei. Ich struggle vielleicht noch irgendwie. Ich weiß es nicht ganz genau, was ich jetzt möchte. Was soll ich eben wirklich für meinen beruflichen Werdegang jetzt wählen? Was glaubst du, was sind da gute Hilfestellungen, beziehungsweise was gibst du vielleicht auch den Leuten auch an der Stelle mit?
Also der erste Tipp wäre auf jeden Fall, mit Leuten sprechen, die über diesen Punkt schon hinaus sind. Das machen wir bei uns, glaube ich, relativ viel, würde ich sagen. Jetzt nicht mal explizit, sondern wirklich beim Mittagstisch, sage ich jetzt mal, werden Erfahrungen ausgetauscht. Wir sitzen auch mit den Studis zusammen beim Mittagstisch und da kommt es dann natürlich auch vor, dass irgendwer von meinen Kollegen beispielsweise erzählt von seiner Erfahrung im Praktikum oder dass ja auch mal wer von den älteren Kollegen von seiner Erfahrung erzählt. Ich meine, ich bin jetzt auch schon etwas älter, aber wir haben tatsächlich noch etwas ältere Kollegen bei uns. Deswegen herrscht da erstmal schon ein guter Erfahrungsaustausch. Ansonsten gibt es auch Aktionen, wie jetzt beispielsweise bei uns könnte ich von zwei Exkursionen sprechen, die ich auf jeden Fall auch empfehlen würde. Solche Angebote, die sind eigentlich, also habe ich als Studi zumindest immer sehr positiv wahrgenommen. Einmal unsere Sommerexkursion, wo wir gezielt zu meistens zwei Unternehmen dann hinfahren, uns die Unternehmen anschauen, Einblicke bekommen, welche Karrieren es in den Unternehmen gibt, welche Stellen es gibt, wie die Entwicklung aufgestellt ist und so weiter. Und dann das andere Angebot, speziell als auch an die Medizintechnik gerichtet, ist der Besuch der Medica, einer großen Medizintechnikmesse, die in Düsseldorf immer stattfindet. Auch da kommt man sehr gut mit den Firmen dann ins Gespräch. Also da kann man sich auch eben sehr gut orientieren, denke ich. Also von meiner Seite aus würde ich sagen, der Austausch wäre da auf jeden Fall immer der erste Angriffspunkt, wie man an Informationen kommen kann.
Jetzt muss ich dann doch nochmal nachhaken. Was sind denn momentan so Intentionen für vielleicht das Studium oder auch für so eine Promotion, für eben genau diesen Fachbereich auch? Was ist vielleicht auch der Trend, den du beobachtest vielleicht? Ich weiß, ich wurde vor 3 Jahren mal darauf angesprochen, relativ provokant. Ich habe mich auch durchaus provoziert gefühlt, wie man dann überhaupt Geisteswissenschaften studieren kann, dass man da ja überhaupt gar nicht ein gesichertes Einkommen hat und was man aber auf jeden Fall hat, wenn man eben an einer technischen Fakultät beispielsweise studiert und eingeschrieben ist, dass man eben dort einen sicheren Job hat und auch definitiv eine gute Bezahlung in Aussicht gestellt bekommt. Da habe ich natürlich als Gegenargument gebracht, dass das vielleicht nicht unbedingt immer die Intention von allen Leuten so ist. Aber klar, wir sind momentan leider in einer politisch-wirtschaftlichen Situation, wo das doch immer mehr wieder ein Thema wird. Was ist so das, wo du sagst, das sind gerade eben Beweggründe, dass Leute sich vielleicht eher für die Industrie interessieren oder eher für eine Forschungskarriere? Was kannst du da beobachten?
Also eine sichere Stelle zu haben, ist auf jeden Fall ein Argument für die Industrie. Das muss man so sagen. Wir haben unsere Promotionsstellen unterfüttert mit einem 5-Jahres-Vertrag. Nach 5 Jahren ist dann die Promotion im Idealfall fertig und der Vertrag läuft dann auf jeden Fall aus. Das heißt, da hat man jetzt nicht so die Perspektive für eine langfristige Stelle an der Universität. Das wurde ja auch schon häufiger besprochen in den vorherigen Podcasts. Das kommt ja immer mal wieder zur Sprache tatsächlich. Andere Argumente für die Industrie sind sicherlich, dass man da einen sehr, sehr geregelten Job hat, sag ich mal. Das ist an der Universität jetzt nicht immer unbedingt der Fall. Da muss man dann schon, wenn gerade eine Deadline vor der Tür steht, das Wochenende durcharbeiten oder auch mal eine Nacht länger arbeiten. Das kann auch schon mal vorkommen. Ja.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wo man sich am Ende wie für die Industrie entscheidet. Also mit Sicherheit gibt es da auch einen Arbeitsplatz mit extrem viel Druck und Performancezwang. Vielleicht auch natürlich bei dem anderen weniger. Aber das kann ja irgendwo auch total der Reiz der Forschung sein. Also natürlich auch da gibt es einen Veröffentlichungsdruck, Das muss man, glaube ich, gar nicht beschönigen. Und da kann man mit Sicherheit auch drüber sprechen, wie viel Performance-Druck ist dann am Ende in so einer Promotionszeit auch dabei. Aber die allerwenigsten Leute, die ich kenne, um ehrlich zu sein, niemanden, promovieren 5 Jahre nur über ihr eigenes Thema, sondern sind dann noch an andere Forschungsthemen angegliedert oder machen noch Kooperationen mit anderen Forschungsgruppen, fahren zu dem Kongress oder zu der Konferenz, haben einfach unheimlich viel Austausch. Und in meinen Augen macht das Ganze auch irgendwo wieder super attraktiv. Ich mag es aber auch wuselig und ich mag es sehr gerne, mit vielen Menschen im Austausch zu sein, viele Eindrücke zu bekommen, viel Input. Andere finden vielleicht eben genau das, was du auch benannt hast, abschreckend, weil es auch unheimlich viel, glaube ich, Selbstständigkeit erfordert, Selbstreflexion, Selbstachtsamkeit, gerade wenn es so um die Planung geht, strukturiert, trotzdem irgendwie diese Themen im Fokus zu behalten. Ja, und auf der anderen Seite, also natürlich Fokus auf der einen Seite und dann aber auch immer wieder die Frage, wo geht es vielleicht dann irgendwann auch wieder für mich hin? Also so eine Promotion ist natürlich nur der erste Schritt einer Forschungskarriere. Und vielleicht habe ich das Rätsel noch nicht ganz in meiner Promotion gelöst, dann mache ich vielleicht doch noch einen Postdoc. Klar, das wird immer auch als Gegenargument gezählt. Bei so einer Forschungskarriere gerade so der Drang oder die stille Forderung, bereit zu sein, den Standort zu wechseln, nicht nur immer an einem Standort zu sein, das finden vielleicht die ein oder anderen nicht so besonders toll, im Hinblick auf Familie oder Familie gründen, da ist man irgendwo angekommen und muss dann irgendwo auch schnell wieder woanders hin, das verstehe ich auch total und für andere ist genau das aber mega toll, weil sie sagen, es ist super flexibel, ich kann verschiedene Standorte sehen und genau das macht für mich den Reiz aus und genau das wird dann irgendwo auch für meine Karriere eben super gut ausgelegt werden. Genau, kann ich mir auch gut vorstellen, dass auch das ein totaler Reiz sein kann.
Ja, aber auch das, ich meine, mir geht es ein bisschen so, ich habe Familie schon etwas länger, ich bin auch eigentlich über meinen ganzen Karriereweg hier in Aachen gewesen, deswegen habe ich das auch immer im Hinterkopf auf jeden Fall und versuche, da Lösungen für zu finden. Die gibt es aber und man kann auch über alles reden. Also man kann auch in einem Berufungsverfahren beispielsweise, wenn man jetzt langfristig auch an der Universität bleiben möchte, kann man auch darüber reden. Also das sollte einen, glaube ich, nicht zu sehr abschrecken. Und um nicht nur Negatives über die Promotion an sich gesagt zu haben, man ist auch während der Promotion einfach unglaublich flexibel. Man kann sich, also klar arbeitet man an einem bestimmten Forschungsthema, das hat man sich dann im Prinzip ja auch mit ausgesucht, aber innerhalb dieses Forschungskomplexes ist man dann sehr, sehr flexibel, kann sehr selbstbestimmt arbeiten, ist eigentlich auch zeitlich sehr flexibel bei uns, es sei denn, da sind jetzt wirklich englisch klinische Studien oder Tierstudien involviert, was auch immer, wo man dann relativ strikten Zeitplan immer mal wieder haben kann. Aber ansonsten ist man da tatsächlich sehr, sehr flexibel. Und wie gesagt, diese internationalen Reisen, das ist ja auch was mit Forschung einfach zusammenhängt. Auch das hat man schon sehr früh in der Promotionsphase. Und genau diese Austausche, die gehören auch eben dazu, ja. Es sollte, glaube ich, am Ende, es sollte einfach Spaß machen.
Ja, total. Aber ich glaube auch, das ist überall so und eine generelle Aussage. Also ob man sich denn jetzt für die Industrie oder die Forschung entscheidet, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man grundsätzlich einen Beruf für sich wählt, wo man möglichst lange auch glücklich ist und es nicht als Zwang oder als Verpflichtung empfindet, damit man irgendwie Geld verdient. Also zumindest ist das natürlich absolut wünschenswert, oberste Priorität. Aber vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt. Ich finde es nämlich sehr attraktiv an einer Promotion. Ich weiß aber auch, dass es natürlich viele Leute abschrecken kann, so viele Freiheiten zu haben. Also es gibt da einfach, glaube ich, unterschiedliche Typen. Es ist sehr individuell. Die einen mögen das einfach sehr strukturiert und am besten gibt besonders eine Person vielleicht alles vor und die anderen mögen halt genau das Gegenteil, die komplette Freiheit. Und dafür finde ich, ist eine Promotion durchaus ein idealer Ort, weil es irgendwie beide Komponenten auch miteinander verbindet. Also man hat auf einer gewissen Ebene eben Freiheiten und trotzdem gibt es einen strukturellen Mantel darum. Vielleicht kann man das so ganz gut zusammenfassen und ich finde, das ist auch ein wirklich schöner Abschluss jetzt für unsere erste Folge. Wir haben uns jetzt natürlich heute in dieser Folge erstmal relativ oberflächlich uns an diesen Master in Aachen herangetastet und uns den angeguckt, erstmal einen Eindruck davon gewonnen, wer seid ihr? Was macht ihr? Was macht Aachen attraktiv? Wie ist Aachen aufgestellt? Und in der nächsten Folge, gerade weil wir jetzt im Master auch die Möglichkeit haben, uns wirklich mal zu vertiefen, würde ich gerne die Chance nutzen, vielleicht auch so ein bisschen in Anlehnung an die alten Podcast-Folgen, dass wir in die Forschung abtauchen. Also ihr habt ja entweder Abschlussthemen schon abgeschlossen oder Abschlussthemen auch noch vor euch. Immo hat es eben abgeschlossen, Luise und Tim haben es noch vor sich. Und das ist natürlich super attraktiv zu gucken, wie könnt ihr da forschen? Was waren vielleicht eure Themen? Ist natürlich für uns hier an der Stelle einfach eine tolle Chance, da tiefer einzusteigen. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Und wie sieht dann so ein Forschungsuni-Alltag eben aus, wenn man nicht gerade im Vorlesungssaal einfach nur sitzt und zuhört? Genau, mich würde dann in der nächsten Folge mehr interessieren, was ihr alles quasi praktisch schon so machen könnt. Gerade für unsere jungen ZuhörerInnen ist es mit Sicherheit schön zu hören, was quasi unabhängig von einer Forschungskarriere nach dem Studium einfach alles schon so geht und was ihr für Erfahrungen so gesammelt habt. Von daher vielen, vielen Dank euch für heute. Ich freue mich dann auf die Folge in 14 Tagen und an all unsere ZuhörerInnen da draußen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr euch natürlich sehr, sehr gerne hier erstmal bei Markus natürlich melden. Da findet ihr die Kontaktdaten in den Shownotes und alle anderen könnt ihr dann wahrscheinlich sehr gut über Markus kontaktieren. Also wenn ihr sagt, ach Mensch, Tim, magst du mir ein bisschen was über dein Erasmus-Auslandssemester erzählen? Ich habe da irgendwie Lust drauf. Ich sitze zwar vielleicht an einem anderen Standort, aber irgendwie hätte ich gerne mal einen Ratschlag von dir. Tim nickt schon ganz fleißig, dann scheut euch nicht. Und Markus hat es gerade gesagt, Fragen und Kommunizieren löst am meisten die Fragezeichen in euren Köpfen auf. Ansonsten folgt natürlich sehr gerne den Kanälen vom VDE und auch der DGBMT, um auf dem neuesten Stand zu sein, um unsere Gäste vielleicht auch mal mit einem Bild zu sehen. Das finde ich immer ganz schön, wenn man nicht nur die Stimme, sondern auch ein Gesicht vor Augen hat. So, bis dahin und bis ganz, ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss zusammen.